zweiten Stunde noch einen Überblick geben möchte über die Zeit der Propheten, von meiner persönlichen christlichen Prägung und von meiner beruflichen Tätigkeit war ich ursprünglich jemand, der stärker sich um einzelne Verse, Worte, Begriffe gemüht hat, also stärker im Bereich der Einzelexegese. Das hat einfach auch zu tun mit der Art und Weise, wie man in manchen christlichen Kreisen die Bibel anschaut, betrachtet, auslegt. Ich sage das absolut neutral. Es hat auch damit zu tun, dass als landeskirchlicher Pfarrer habe ich mich an die Predigtordnung gehalten. Das sind abgegrenzte Texte. In der landeskirchlichen Tradition keine Lectio Continua, also keine fortlaufende Predigt, Philipper 1, Philipper 2, Philipper 3, Philipper 4, sondern heute hier, morgen dort, heute Korinther, morgen Römer, übermorgen, also sonntags. Das hat mich eine Zeit lang geprägt. Ich habe dann in meiner Zeit im Bengelhaus den Zugang gefunden, auch stärker im Überblick zu denken. Und ich habe das schon mal gesagt, ich halte alle Ebenen für relevant. Es gibt, das habe ich jetzt angedeutet mit, nicht, Malachi 3 folgt das Thema von Psalm 1 und das haben wir schon in Malachi 3. Malachi 3 spannt den Bogen zu Josua 1. Ja? Hier Bücherebene, Bücherübergreifend versuchen, Zusammenhänge zu entdecken. Ich möchte sagen, es ist sehr mühsam, aber es ist sehr lohnend. Es gibt auf allen Ebenen eine theologische Bedeutung. Die Anordnung der biblischen Bücher ist nicht nur etwas Formales, da steckt Theologie dahinter. Und da gibt es Unterschiede zwischen dem hebräischen und dem griechischen Kanon. Auf der Buchebene, Buchgruppenebene, Buchebene, Abschnittsebene und so weiter. Das kann man runterbrechen bis auf die Satz- und die Wortebene. Und auf jeder Ebene gibt es eine Bedeutung. Ich halte das Zusammenspiel aller dieser Ebenen für ganz wichtig für ein Gesamtentstehen biblischer Theologie und natürlich auch der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament. Ganz klar. Ich sage das, wenn ich das Fach Theologie lehre, es gibt für mich eigentlich keine Theologie des AT und des NT. Es gibt für mich eigentlich nur eine biblische Theologie. Und nur aus Gründen der begrenzten Zeit und der begrenzten Erkenntnis des jeweils Lehrenden bilden wir Schwerpunkte. Ja? So, das war jetzt ich musste mich jetzt verteidigen, warum ich das jetzt mache, was ich jetzt mache, nicht? So gewisser Begründung, warum ich überhaupt da bin. Also, ich habe Ihnen auch dieses Manuskript bewusst ausgedruckt, weil dann im dritten Teil kommen viele Namen. Es könnte vor allem auch für jüngere Leute hilfreich sein, die mal einen Namen für ein Kind suchen. Zum Beispiel der Name Tiglath-Pileser, den haben wir relativ selten in der Gegenwart oder ähnliches, nicht? Da fragt man sich, warum? Also Sie finden bei den Assyrern, bei den Babyloniern schöne Namen. Sinschar Ishkun oder ein Sohn Jesajas, Raube bald Eilebeute. Stellen Sie sich mal vor, Sie schreien hinaus an den Sandkasten, Raube bald Eilebeute, komm! Da fallen Sie auf in der Nachbarschaft, garantiert. Ja. Okay. Ich sage etwas zur geteilten Königszeit. Die Königszeit in Israel beginnt mit dem König Saul vor 1000 vor Christus und geht dann hinunter bis 587, da endet das Königtum im Alten Testament mit dem babylonischen Exil. Die Schriftpropheten fallen in die zweite Hälfte der Königszeit. Aus der ersten Hälfte haben wir keine Schriftpropheten. Für die erste Hälfte der Königszeit finden sich Prophetenüberlieferungen innerhalb der Geschichtsbücher. Vor allem in den Büchern Samuel, Könige und Chronik. Im Buch Josua wird kein Prophet erwähnt. Im Buch Richter gibt es nur zwei Erwähnungen, davon nur eine Prophetin mit Namen, nämlich die Deborah. Interessanterweise sind dann in den Geschichtsbüchern ganz wenige Notizen über die Schriftpropheten. Es kommen welche vor, am ausführlichsten Jesaja bei der Belagerung Jerusalems im Jahr 701, das haben wir auch in den Geschichtsbüchern ausführlich, aber viele der Schriftpropheten werden überhaupt nicht erwähnt. Sprich, wir haben eine bewusste Teilung. Schwerpunkt der prophetischen Überlieferung in der ersten Hälfte der Königszeit innerhalb der Geschichtsbücher. Samuel, König, Chronik. Dann zweite Hälfte der Königszeit, extra Schriftprophetenbücher. Sehr viel ausführlicher, vor allem Reden, Predigten. Die Überlieferung innerhalb der Geschichtsbücher ist auch stärker erzählend. Also Beispiel Samuel, Elia, viel Erzählung. Schlechter zu lesen wie 60 Kapitel lang Predigten. Also diese Zweiteilung. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Schriftpropheten jetzt in ihrem Wirken bedeutungsvoller waren. Ich sage nachher die Begründung, warum es dann zu diesen Schriftpropheten kam. Ein Prophet Samuel war ganz entscheidend für die Geschichte Israels. Er markiert die Wende zum Königtum. Ein Prophet Nathan und Gad in der Begleitung der ersten bzw. zweiten und des dritten Königs war ganz wichtig. Elia und Elisa von größter Bedeutung. Wir haben es vorher gemerkt in dem Malachi. Es wird nicht Jesaja erwähnt, nicht Jeremia, nicht Hesekiel, nicht Daniel, sondern Elia. Also das ist keine Wertung. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wer einen Zugang will zu den Propheten, tut sich leichter mit den kurzen Berichten innerhalb der Geschichtsbücher, um zu erfassen, was Prophetie ist, wie mit den großen Büchern, die man so schwer überschauen kann. Jesaja 66 Kapitel, Jeremia 52, Hesekiel 48, das ist schon deutlich mehr wie der Umfang der vier Evangelien. Ganz schwer zu fassen in einem Jesaja mit 66 Kapiteln. Und hier ein Zugang über die Propheten, stärker erzählend orientiert, ist nur ein kleiner Tipp. Warum entstehen die Schriftpropheten? Ich halte es für die wahrscheinlichste Erklärung, die Schriftpropheten begleiten Israel in der Zeit der schwersten Krise, nämlich dem Verlust der staatlichen Souveränität. Und das musste verarbeitet werden. Denn der Verlust der staatlichen Souveränität bedeutete, Gott nimmt seine verheißenen Gaben zurück. Gott nimmt den König zurück, Gott nimmt das Land teilweise zurück, Gott gibt das Land Fremden. Was bedeutet das? Bleiben die Verheißungen in Kraft oder nicht? Oder hat sich Gott von seinen Verheißungen verabschiedet? Das sind ganz tiefe Glaubensfragen. Trägt Yahweh durch oder trägt er nicht durch? Und das ist die Zeit der Schriftpropheten. Eine prägende Vorgabe für die Schriftpropheten, wenn ich es recht sehe, ist Elia. Elia ist eine der ausführlichsten Prophetenerzählungen im Alten Testament nach Mose und Samuel, die ausführlichste Prophetenerzählung. Elia und zusammen dann mit Elisa, das ist ja ein Paar. Die gehören zusammen, Elia und Elisa, einmalig alttestamentlich. Die beiden und bilden in der Mitte der Königebücher den größten Teil des Königebuchs. Überlegen Sie mal, das Buch heißt Könige. Und der ausführlichste Teil geht zum Propheten. Warum? Studieren Sie 2. Könige 2, kommen Sie drauf, warum das so ist. Also ich bezeichne Elia als einen Paradigma-Propheten, der auch die späteren, auch die Schriftpropheten geprägt hat. Nicht, es ist interessant, dass einer der ersten Schriftpropheten, Amos, heißt es am Anfang, Kapitel 1, Vers 2, und der Karmel verdorrt. Damit sind wir bei der Elia-Geschichte. Der Karmel verdorrt, Trockenheit und Karmel, Elia. Also vielleicht der erste Schriftprophet, Joel ist umstritten, deshalb sage ich, vielleicht der erste Schriftprophet geht im Vers 2 auf Elia ein. Also, jetzt wurde Elia genug gewürdigt. Zweitens, der Überblick über die Schriftpropheten, das ist jetzt ganz kurz, dass Sie es eins schriftlich haben, vielleicht haben Sie es auch schon bekommen in den letzten Wochen, das weiß ich nicht. Ich ordne die Schriftpropheten nach den politischen Mächten, also geschichtlich in der Abfolge der Mächte des Zweitstromlandes. Die erste Epoche ist die assyrische Epoche. Die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus mit dem markanten Ende von Israel im Jahr 722 vor Christus. Und jetzt ist noch einmal entscheidend, dass wir mit dem 4. König Saul, David, Salomo, dann kommt in Juda, Rehabeam, die Trennung haben, die Reichsteilung in ein nördliches Israel und ein südliches Juda. Und das ist elementar wichtig für die Propheten, um sie zu verstehen. Für wen reden die Propheten? Für Juda oder für Israel? Also ist für die Zeit des Königtums, möchte ich sagen, ist das Voraussetzung zum Verständnis. Es klingt jetzt ein bisschen tough, aber da gehe ich nicht dahinter zurück. Also diese Trennung Israel und Juda, südlich Juda, nördlich Israel, südlich Jerusalem, die Hauptstadt, nördlich nach längerer Zeit des Wirrens, die Hauptstadt Samaria. Und das ist die Zeit von Amos, Jona, Hosea, Jesaja, Micha. Und Amos und Hosea wirken in Israel, Jona auch, aber über sein Wirken in Israel erfahren wir nichts, sondern nur im Ausland. Und Jesaja und Micha in Juda. Aber Jesaja hat Worte für Israel. Für den Norden. Nicht denn von Wollen Gottes her ist es eine Einheit. Getrennt ist es durch die Schuld. Ich habe schon gesagt, in der Verheißung ist Israel und Juda wieder eine Einheit. Das kann man bei den Propheten studieren. So, das war die assyrische Epoche. Die assyrische Epoche führt zum Ende der selbstständigen Staatlichkeit des Nordens. Die zweite Epoche ist die babylonische Epoche. Da haben wir schon mehr darüber gesagt in dieser Woche. Der herausragende Prophet ist Jeremia. Und Propheten im Übergang sind Hesekiel und Daniel, die dann im Exil auftreten. Wichtige Daten 587, Ende Juda, Zerstörung Jerusalems und des Tempels, Exil für einen Teil der Bevölkerung. Und noch einmal ein Datum, 539, Möglichung zur Rückkehr durch das Kyros-Edikt. Ich weiß, es ist jetzt Geschichte und Zahlen, ich weiß nicht, ob Ihnen Geschichte gefallen hat in der Schule, aber da müssen Sie jetzt durch, es ist ja Donnerstag und nicht Sonntag. Ja? Also wenn Sie aus dieser Zeit drei Zahlen, 722 Ende Israel und dazu Assyrer, 587, da gibt es etwas Diskussionen, genaues Datum 87 oder 86, aber um ein Jahr streiten wir nicht, 87 Ende Juda, 539 Kyros Perser-Kyros-Edikt, Ermöglichung zur Rückkehr. Und dann die persische Epoche, die drei Propheten, die wir jetzt besprochen haben, die drei kleinen, Haggai, Zacharia und Maleachi. So, und jetzt machen wir noch ein wenig Vertiefung der Geschichte. Jetzt kommen schöne Namen, Sie werden es merken. Also das 3.1 können Sie streichen, es gibt keinen Unterpunkt, die habe ich alle weggestrichen. Ich möchte einen ersten groben Überblick geben in drei Stufen. Die Stufe 1 und 2 mache ich ganz kurz. Stufe 1 ist das Großreich David, die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts. Also ab Saul bis Salomo etwa 930 vor Christus. Ich sage in dieser Epoche Ihnen immer runde Zahlen, denn es gibt verschiedene Chronologien. Dass es verschiedene Chronologien gibt, liegt daran, dass wir keine absolute Chronologie haben für die Zeit des Alten Testaments. Und da gibt es ein paar Unsicherheitsfaktoren, die zu einer, je weiter wir zurückgehen, größeren Unsicherheit in der Datierung führen. Also je weiter wir zurückgehen, bin ich immer skeptisch gegenüber Chronologien, die das so genau wissen, so ganz genau, also noch genauer wie genau. Und deshalb runde Zahlen. Wir erleben eine Schwächephase von Ägypten und Mesopotamien. Ägypten im Süden und die Reiche hier im mesopotamischen Bereich. Diese zwei Größen sind entscheidend für die Möglichkeiten Israels. Nicht? Also das ist wie bei einer Ziehharmonika. Nicht? Wenn der rechts und der links schwach sind, dann kann man das Ding auseinanderziehen. Jetzt politisch gesehen. Dann blüht Israel, politisch gesehen. Wenn die rechts und links, also sprich oben und unten, drücken, dann geht die Ziehharmonika zusammen. Und deshalb ist Israel abhängig, politisch abhängig von der Stärke dieser Reiche. Und liegt eben auch, ich habe schon mal ausgeführt, auf dieser Landbrücke, natürlich auch an der Verbindungsstraße. Dieses schmale Israel war, da haben wir die Via Maris, die Straße am Meer, das war die Hauptstraße, die ging hier durch. Nicht? Wer mich schon öfter gehört hat zu diesem Thema, ich sage gerne, das war die A8 der Antike. Die Via Maris. Aber vor allem durch das nördliche Israel, mittendurch von Damaskus her am See Genezareth entlang, dann hier über den Ostausläufer des Karmelgebirges, wo es am niedrigsten ist, bei Jokneam, und dann in die Ebene hier am Meer und dann dem Meer entlang. Und ich habe auch gesagt, deshalb war Juda, nicht Juda, da geht die Hauptstraße hier vorbei. Und durch Israel geht sie mitten durch. Jetzt stellen Sie sich vor, hier geht ein Heer durch mit 100.000 Mann. Was das bedeutet? In dem kleinen Land. Und die assyrischen und babylonischen Heere waren A, groß und B, brutal. Also diese Schwäche, Nord und Süd, hat, und ich spreche jetzt politisch, die Ausweitung des Königreichs unter David ermöglicht. Stellen Sie sich vor, Israel unter dem zweiten König, die größte Ausdehnung in der Zeit des Alten Testaments. Wir haben zur Zeit Davids also das muss man schon hier zeigen, ja, von hier bis hier, in einem abgestuften Vasallenverhältnis, vom Bach Ägyptens bis Damaskus, bis zu den Syrern, stand unter David. Wie gesagt, je weiter weg, umso lockerer, aber trotzdem. Und Vasalität bedeutet vor allem Zahlen. Ja, politisch ermöglicht durch diese Schwäche natürlich Metaebene, Führung Gottes. Stufe 2 nach Salomo, etwa 930 bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, etwa 750. Ich habe schon mal angedeutet, diese Kleinstaatenkonstellation. Israel und Juda teilen sich und werden dadurch natürlich entscheidend geschwächt. Und zwar zunächst vor allem Israel. Warum? Die Hauptstadt und die ganze Logistik war in Jerusalem. Schwächung, nicht? Wenn plötzlich Bonn die Hauptstadt ist und nicht mehr Berlin. Also entschuldige, ist jemand von Bonn hier? Aber stellen Sie sich vor, Bonn als Hauptstadt. Dann hätten wir genau Holzgerlinger zur Hauptstadt machen. Und so haben wir eine Notsituation im Nordreich Israel. Erst 50 Jahre später wird Samaria zur bleibenden Hauptstadt. Und vorher ist Israel, die mussten sich finden. Ganz selbstverständlich. Große Schwächung durch die Trennung. Die waren nur noch halb so stark. Übrigens, es hat sich dann verändert. Zuerst war Juda stärker durch Jerusalem und die vorhandene Infrastruktur. Und unter der Omri-Dynastie, Omri und Ahab, wird Israel stärker. Ist auch von der Größendimension her, nicht? Israel ist ja viel größer. Und Israel hat die fruchtbaren Gebiete. Israel hat die Jezreel-Ebene, Kornkammer. Israel hat die Basan-Ebene, da oben, wo heute Israel gegen Syrien, nicht? Golanhöhen, fruchtbar. Amos redet von den fetten Kühen von Basan. Er meint damit die wohlhabenden Frauen Israels, ihre fetten Kühe von Basan. Da ist die Basan, ganz fruchtbar. Ja? Während Juda ist gebirgig. Ja? Und unter Omri und Ahab wird Israel gegenüber Juda dominant. Lesen Sie mal auch unter dieser politischen Brille die Königebücher. Das spielt eine große Rolle, was da war. Also die Kleinstaatenkonstellation von Salomo bis Mitte 8. Jahrhundert. Ich habe das hier notiert, vor allem die Omri-Dynastie führt Israel in eine mächtige Stellung, die dann wieder zerbricht, die Omri-Dynastie. Und dann kommt die Jehu-Dynastie ab 448. Und in der Jehu-Dynastie erfährt Israel viele Schwächungen durch die Syrer. Die Syrer haben Israel in bösen Kriegen brutal behandelt. Lesen Sie, was Amos dazu schreibt in Amos 1 im Wort über Damaskus. Nicht? Die mit eisernem Schlitten Gilead gedroschen haben. Gilead ist hier. Ostjordan-Gebiet Gilead, und da waren die Syrer zuerst, das lag ihnen am nächsten. Also Omri-Dynastie, Omri und Ahab haben politisch erfolgreich gewirkt. Und das ist jetzt biblisch etwas Hochinteressantes, Omri und Ahab haben politisch erfolgreich gewirkt, biblisch bekommen sie die schärfste Kritik. Ahab wird von den israelitischen Königen am heftigsten kritisiert. Es war keiner vor ihm, der so Böses getan hat im Namen des, in den Augen Jahwes wie Ahab. Wie das auseinandergeht, die politische Bewertung und die prophetische Bewertung. Assyrien ist weit weg, da im Norden. Assyrien formiert sich und stabilisiert sich in einem langen Prozess, wo Israel zunächst nichts davon mitbekommt, hat keine Auswirkungen zunächst auf Israel. Die Frage war immer, wohin richtet sich die Expansion der Mächte im Zweistromland? Ja? Wenn jetzt zum Beispiel der Assyrer nördlich beschäftigt war mit den Urartäern, dann hatte Israel Ruhe. Wenn die beschäftigt waren Richtung Indien, hatte Israel auch Ruhe. Wenn die beschäftigt waren Richtung Westen, hatte Israel auch Ruhe. Für Israel wurde es nur empfindlich, wenn denen einfiel, wir könnten auch ein wenig nach Süden marschieren. Dann wurde es für Israel empfindlich. Und das ist dann auch passiert. Unter Salmanasser dem Dritten, 858 bis 824, kommt es erstmals zur Expansion Richtung Syrien. Und 853 gab es eine Schlacht bei Karkar am Orontes, ist da oben. Und da gibt es eine außerbiblische Quelle, in der die Zahlen der beteiligten Staaten notiert sind. Und da ist das Heer unter Ahab am größten. Er stellte 2000 Streitwagen und 10.000 Mann. Das zeigt die Stärke Israels in jener Zeit. Also in einer anti-assyrischen Koalition verschiedener Kleinstaaten, die hier oben gegen die Assyrer kämpfen, 853, stellte Israel das größte Kontingent. Nicht? Und man braucht ja Geld, um Militär zu unterhalten. Aber jetzt zeigt sich, jetzt geht es los da oben. Es beginnt zu brodeln da oben im Norden. Und wir merken jetzt auch, das haben die immer gemerkt, natürlich zuerst die Syrer, und haben dann versucht, Koalitionen zu schmieden. Nicht? Syrien war am nächsten dran. Wenn die nach Süden gedruckt haben, kam zuerst Syrien dran. Und dann Israel. Stufe 3, jetzt kommen wir in den Bereich der Schriftpropheten, ab Mitte 8. Jahrhundert. Also das ist jetzt Großwetterlage für die gesamte Zeit der Könige, nicht? Und jetzt kommen wir in den Bereich der Schriftpropheten, die Stufe 3, ab Mitte 8. Jahrhundert. Die Großmächte im Zweistromland bestimmen jetzt die politische Situation für Israel. Das ist eine geschichtliche Wende. Natürlich hat jede geschichtliche Entwicklung eine Vorgeschichte. Aber damit verändert sich für Israel und Juda die Situation grundsätzlich. Jetzt kämpft nicht mehr David gegen David, sondern David gegen Goliath. Und dieses Mal gewinnt Goliath. Nicht? Ich vergleiche das gerne mit unserer Situation von Westdeutschland in der Zeit des Kalten Krieges. Wenn da die Großen angefangen hätten, dann hätte es uns verwischt. Da bin ich mir absolut sicher. Da Deutschland, schauen Sie mal eine Karte an, Deutschland und die Sowjetunion. Nicht? Was ist denn da Deutschland? Ein Wurmfortsätzle. Mehr nicht. Und so hängt Israel an diesem, schauen Sie die Größenordnung an, und das Israel. Und dann auch noch geteilt in zwei Staaten. Und die anderen waren ja auch nicht mächtiger. Edom, Moab, Amos. Es waren ja lauter so Kleinstaaten. Holland, Belgien, Luxemburg. Und dann diese Großmächte. Das hat die Situation Israels verändert. Das ist die Zeit der Schriftpropheten. Eine Frage, die sich immer wieder gestellt hat für Israel und Juda, war die Frage, mit wem koalieren wir? Und immer wieder kam es zum Bündnis mit Ägypten. Nicht? Ägypten stand gegen die Mächte des Zweistromlands. Und das haben wir bei Jesaja diskutiert und wir haben es bei Jeremia. Und die zweite Vision, die zweite Berufungsvision von Jeremia, Sie haben Jeremia zweite Vision von Jeremia, der übersiedende Topf von Norden. Jeremia 1, erstes Kapitel. Und dann erklärt es Gott und sagt, das Unheil kommt vom Norden. Und Jeremia hat seit seines Lebens vertreten, macht keine Koalition mit Ägypten. Übrigens, das hat ihm ganz großes Leiden eingebracht. weil ihm vorgeworfen wurde, du bist ein Staatsfeind, du bist ein Kollaborateur, du machst einen Pakt mit den Babyloniern. Mach keinen Bund mit Ägypten, darin liegt keine Heilung, kein Heil in Ägypten. Aber das waren eigentlich, mit wem koalieren wir? Eine Frage, die sich immer wieder gestellt hat. Es kommt zu einer letzten Blütephase Israels unter Jerobeam II. Warum eine letzte Blütephase für Israel? Jetzt erhöht sich der Druck der Assyrer auf Syrien. Ja, und jetzt kommt wieder Modell Ziehharmonika. Assyrien drückt auf Syrien. Was bedeutet mit Syrien? Syrien braucht sein Militär im Norden und damit bekommt Israel Luft. Und so kommt es zur letzten Blütephase unter Jerobeam II. Das war aber eine Scheinblüte. Amos schildert den Reichtum, den die Reichen in Israel, die ihr schlaft auf elfenbeinenen Betten, ich weiß nicht, ob das bequem ist, aber die hatten nicht, wie Weiland Sindelfinger, nicht Marmorrandsteine, weil Daimler so viel Steuern abwarf, die hatten Marmorgehsteige. Ist nicht schlampig. Ob man da besser läuft wie auf Asphalt, weiß ich nicht. Nicht in Weissach, Sitz von Porsche, ist ganz ähnlich. So hatte Israel jetzt, konnte expandieren wieder. Die Schmach der früheren Zeit war vorbei. Und das ist die Zeit von Amos. Und keiner in Israel hat gedacht, das ist die letzte Blütezeit. Dass wir uns nicht blenden lassen von der Zeit. Das kann sich ganz schnell verändern. Ganz schnell. Also das war die Zeit von Jerobeam II. Und noch von Amos. Amos ist jetzt vor der Katastrophe. Er predigt in einer Zeit, wo das die Leute noch nicht ahnen, was da kommt. Gegen den Augenschein. Assyrien. Jetzt kommen die schönen Namen. Tiglath-Pileser V. 745 bis 727. Tiglath-Pileser V. macht jetzt eine ganz bewusste Expansionspolitik, auch nach Süden, gegen Syrien und dann gegen Israel. Da sind wir jetzt, ich habe es angegeben, diese Zeit ist der Hintergrund von Jesaja 7 bis 9. Ja, Jesaja 7. Israel und Syrien wollen ein anti-assyrisches Bündnis machen und möchten Juda zwingen, dass es mitmacht. Und Jesaja geht zum König Ahas, nicht Ahab, sondern Ahas, Jesaja 7, und sagt, bleib still, mach nichts. Und Ahas bleibt nicht still, sondern er ruft die Assyrer um Hilfe. Das hat eine Auswirkung für den Tempel, will ich jetzt nicht erzählen. Aber da merken wir, das ist geschichtlich. Der Hintergrund Jesaja 7, in diesem Zusammenhang fällt das Wort, deine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. 732 schlägt Tiglath-Pileser diese anti-assyrische Koalition. 732. Und er macht den Osten Israels, den Norden Israels, den Osten, den Norden und den Westen zu assyrischen Provinzen. Und jetzt bitte ich Sie aufzuschlagen, Jesaja 8, Ende. Dann sehen Sie, wie geschichtlich manche biblischen Texte sind. Nicht alle, aber manche. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Zebulon und das Land Naphtali, dieser nördliche Teil von Israel. So wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, der Westen, und das Land jenseits des Jordan, der Osten. Hier haben wir genau die drei Teile, die assyrische Provinz werden, 734 vor Christus. Wunderbar geschichtlich. Und da schließt sich an die messianische Verheißung von dem Kind, das geboren wird, Jesaja 9 folgende. Aber der Hintergrund ist diese Situation. Und jetzt sehen Sie, wie der Südreich-Prophet Jesaja, der Jerusalemer, wie sehr der mit Israel beschäftigt war. Hat hier ein Wort für Israel. Das Wort Jesaja 9 ist in seiner ersten geschichtlichen Ebene für Israel. Es kommt dann zu einem Abfall, also das Israel ist jetzt reduziert um Nord, Ost und West. Israel ist reduziert auf das Kerngebiet, das ist Ephraim und Manasse, Ephraim und Halbmanasse genauer. Und der letzte israelitische König, da gab es dann wieder einen Abfall und dann kommt 722. Ich habe die Könige hier notiert. Salmanasser der Fünfte und Sargon, 722 kommen die Assyrer wieder, weil der letzte König abgefallen ist. Und dann wird Gesamt-Israel assyrische Provinz. Israel ist ab 722 komplett assyrische Provinz. Das müssen Sie sich vorstellen. 10 Kilometer nördlich von Jerusalem beginnt Assyrien. Schauen Sie mal, wie groß Juda ist. Schauen Sie, wie groß Juda ist. Also meine Hand ist größer. Und hier beginnt das assyrische Weltreich. 5 Kilometer östlich von X steht die Mauer mit Stacheldraht. Und da beginnt de facto das Sowjetimperium mit seinen Verbündeten. Schauen Sie es auf der Landkarte noch einmal an. Europa und Asien in der Zeit des Kalten Kriegs. Zum Glück hatten wir noch den Onkel von jenseits des Ozeans. Und da merken Sie, dass sich Dinge in der Geschichte wiederholen. Nie identisch, aber ähnlich. Auch in politischer Hinsicht. Und auch, wie sich Konstellationen verändern. Aber ich finde es schön, wie man auch bei Jesaja den Hintergrund dieser Phase sehr genau nachzeichnen kann. Jesaja 7 bis 9. Sehr genau, sehr präzise. Nicht alle Prophetentexte kann man so schön datieren. Gibt es eine Belagerung Jerusalems durch Sanheribs Truppen. Wir sind in der Zeit des positiv geschilderten Königs Hiskia. Nicht und jetzt haben wir den Fall Juda und die Assyrer. Und die Assyrer haben schon alle befestigten Städte Judas eingenommen, oder die meisten. Und jetzt stehen sie vor Jerusalem. Und jetzt was tun? Ergeben oder glauben? Schöne Geschichte, ausführlich, sowohl bei Jesaja als auch im zweiten Könige dargestellt, wie dann Hiskia mit dem Brief zum Tempel gibt und geht und ihn Gott hinlegt und sagt, hier, was soll ich tun? Und Hiskia ergibt sich nicht. Und dann geschieht das Wunder, dass das assyrische Heer vom Engel des Herrn geschlagen wird und über Nacht Hals über Kopf fliehen. Und da ist eine Situation, da kann man sagen, mit unserer Macht ist nichts getan. Ist ein Unding, das gegen das assyrische Heer, diese Militärmaschine, unmöglich. Die Assyrer konnten dann 671 sogar Ägypten unterwerfen. Aber die Eroberung Ägyptens war der Euphorie vergleichbar, die dem Tod vorausgeht. Das ist ein Zitat aus der Geschichte Israels von Herbert Donner. Ist politisch auch interessant. Wenn man die Macht überzieht, wenn man sich übernimmt, wenn das System im Innern schon morsch ist, dann ist die letzte Phase nur noch ein Teilerfolg. Ich war im Urlaub mehrmals auch in Städten der römischen Geschichte mit dem Limes, sowohl in Bayern als auch in Württemberg. Nicht? Wie vergehen die Reiche? Nicht? Unabhängig von der Ideologie hat sich Hitler maßlos übernommen mit seinen Kriegen. Wie soll denn das deutsche Land die ganze Welt erobern? Wie soll das gehen? Und dann muss man die besatzten Gebiete im Zaum halten. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass viele Armeen waren Söldnerheere. Und wo kämpft der Söldner? Bei wem? Wo er Geld kriegt und Essen. Und wenn es kein Geld gibt und kein Essen, dann wechselt er da. Dem ist doch sowas von egal, für wen er kämpft. Übrigens auch aktuell interessant, wie viele Söldnerheere in manchen Regionen der Welt gibt. Die heute hier Krieg führen und morgen dort unter ganz anderen Bedingungen. Wichtig ist nur Geld und Essen und Frauen. Ja. Und wenn da ein System morsch wird, nicht, wenn wir jetzt hineingingen in die Geschichte des Mittelalters, 30-jähriger Krieg und so weiter, da hat das alles eine Rolle gespielt. So, also die Assyrer übernehmen sich. Mit dem König Assurbanipals Ende um 630 ist im Grunde die assyrische Herrschaft vorbei, was in Assyrien noch folgt, sind Nachhutsgefechte. Es gab ein Machtvakuum und dieses Machtvakuum haben jetzt die Babylonier gefüllt. Babylonien kämpfte sich 626 frei. Ich habe bewusst dieses Datum, 626 ist das Berufungsjahr Jeremias. Jeremia wird berufen, wo die Babylonier die Macht übernehmen, natürlich zunächst im Kleinen. Und, das ist in etwa die gleiche Region, hier ist eingezeichnet, das Kernland der Babylonier ist weiter östlich, südöstlich, und hier ist Assyrien, ja. Das sind hier Bevölkerungsgruppen und die Assyrer haben dann die Babylonier dominiert und die Babylonier haben dann das rumgedreht und die Assyrer unterworfen und die angrenzenden Gebiete erobert. Das Gebiet ist in etwa für Israel dasselbe, also die Reiche im Norden. Also interessant, dass Jeremia just in dem Jahr berufen wird, wo Babylonien selbstständig wird und durch Babylonien kommt das Unheil über Juda. Das hat also eine Bedeutung, dieses Berufungsjahr. Und jetzt ist interessant, ich habe schon mal angedeutet, Ägypten unterstützt jetzt den früheren Feind Assyrien gegen die Babylonier. Wenn wir etwas Weltpolitik machen der letzten 50 Jahre, wer wie oft die Fronten gewechselt hat. Nicht? Da geht es nicht nur um Freund und Feind, sondern was nützt mir? Welche Koalition? Das habe ich schon ausführlich erzählt. Ninive, die Hauptstadt Assyriens, fällt 612. Der Kriegszug von Pharao Necho zur Unterstützung Assyriens. In diesem Kriegszug fällt Josia 609. Übrigens, Josia, der König von Juda, tritt hier dem Pharao entgegen im Bereich Israels. Das ist ihm möglich geworden, weil die assyrische Macht ist hier nicht mehr präsent. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Josia die Absicht hatte, das Davidische Reich wiederherzustellen. Und deshalb, und dahinter könnte auch stehen, wenn man messianische Verheißungen auf sich gedeutet hat, ein König im Alten Testament, der Messias ist der König über Juda und Israel. Der Messias ist ein Davidide, auch über Israel. Könnte sein, dass das mit einer Rolle spielt. Ich habe hingewiesen, 605, auf die Schlacht bei Karkemisch, die Ägypter verlieren, die verfolgt werden Und es kommt dann zu den verschiedenen Deportationen. Auch das hatten wir schon 605, 598 und 587. Auch das nur zur Erinnerung, das Babylonische Reich war im Vergleich zu allen anderen Reichen relativ kurz. Es hatte im Grunde nur einen starken König, nämlich Nebukadnezar, der das Gericht über Juda, Jerusalem und den Tempel brachte. Dann kommen die Perser unter Kyros. So, der Schluss noch einmal kurz. Assyrien und die Babylonier haben eine ähnliche Politik. Aufständische Staaten wurden in einem Stufensystem unterworfen. Die erste Stufe war Tributzahlen. Die zweite Stufe war der Austausch des Königs. Wenn die nicht pariert haben, dann wurde der König ausgewechselt. Und man hat dem König in der Regel einen anderen Namen gegeben. Die Namensgabe ist Zeichen von Herrschaft und Macht. Das kann man gerade zur Zeit Jeremias lesen, wenn die Babylonier einen König eingesetzt haben, haben sie ihm einen anderen Namen gegeben und drücken dadurch ihre Macht aus. Kam es dann wieder zu einem Abfall? Der Abfall kann ein anderes Bündnis sein oder die Einstellung der Tributzahlungen. Dann war die dritte Stufe, dass das Land zu einer Provinz wurde mit einer Wegführung eines Teils der Bevölkerung und bei den Assyrern der Ansiedlung einer anderen Bevölkerungsgruppe, eine Durchmischung der Bevölkerungsgruppe. Und das diente natürlich der Schwächung der Bevölkerung. Andere Bevölkerungsgruppe bedeutet, andere Kultur, andere Tradition, andere Religion. Und damit war die Einheitlichkeit vorbei und der Teil war geschwächt. Das waren dann in Israel die Samariter. Also und diese drei Stufen haben Israel und Juda alle durchgemacht unter den Assyrern und Babyloniern. Zuerst Tribut, der war zum Teil sehr hoch, musste eingetrieben werden von der Bevölkerung. Das Zweite, es wurde ein anderer König eingesetzt, der König wurde ausgetauscht. Oder der bestehende König erhielt einen anderen Namen als Zeichen der Macht. Dritte Stufe, Verlust der staatlichen Souveränität. Der Staat, das Gebiet wird Provinz und ein Teil wird deportiert. Das war die assyrische und die babylonische Politik der Unterwerfung. Und dann der Unterschied zu den Persern, darauf habe ich hingewiesen. Die Perser waren hier Israel gegenüber sehr human, übrigens auch großzügig, auch finanziell, und haben die Rückkehr Judas, muss man sagen, der exilierten Judäer, möglich gemacht und sogar den Bau des Tempels und sie haben den Bau der Stadtmauer erlaubt. Die waren großzügig. Sehen Sie? Das sind unterschiedliche Siegerpolitiken bis heute. Wie waren die Russen? Wie waren die Amis? Wie waren die Engländer? Wie waren die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg? Die hatten keine einheitliche Besatzungspolitik. Das haben wir hier auch. Merken Sie, nichts Neues unter der Sonne, war alles schon mal da. So, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Geschichtsunterricht überlebt. Manche sehen noch fröhlich aus Ihrem Gesicht. Andere sind vielleicht im Blick auf Zahlen und Namen etwas ermüdet. Sie dürfen im weiteren Verlauf des Tages wieder mit vertrauten Namen umgehen. Nicht mehr Tiglath-Pileser, Salmanasser, Sargon und wie sie alle heißen. Wir sehen uns morgen zu Geschichtsbüchern Esra, Nehemia und Esther. Bis dahin einen schönen Tag.
Und wieder herzlichen Dank. Es ist ein richtiges Blocksemester. nicht nur Theologie, sondern auch Geschichte. Man wünscht es jedem Studenten, der so anfängt. Ja, herzlich willkommen morgen nochmal, die letzte Gelegenheit in diesem Sommer, das Studium weiter zu vertiefen. Und herzlich willkommen auch heute Nachmittag wieder zum Römerbrief. Ab Römer 12 kommt heute dran, der praktische Teil. Und dann behüte den Heimweg denen, die auf dem Weg nach Hause sind, und guten Appetit denen, die zum Mittagessen gehen.